SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Wir könnten locker eine dreistellige Zahl an Impfdosen pro Woche den Patienten geben. Wir haben Listen mit Hunderten von Patienten. Wir könnten das schaffen. Wir wären auch gerne bereit, noch einen zusätzlichen Nachmittag oder sonst was einzurichten, nur damit wir da eben vorankommen.
Ja, da will jemand ordentlich Stoff geben. Impfstoff nämlich. Wir haben diese Woche eine Hausärztin aus Rheinland-Pfalz bei den ersten Impfungen begleitet. 18 Stück hatte sie nur, aber Sie haben es ja gerade gehört, da ist wohl noch viel Luft nach oben. Was also, wenn die Hausärzte nicht nur ein paar wenige Impfdosen bekämen, sondern deutlich, deutlich mehr? Dann wären die Impfzentren wohl bald überflüssig. Das glaubt zumindest der Hausärzteverband. Wie die erste Impfwoche lief und wie es jetzt weitergehen könnte, darüber sprechen wir gleich. Außerdem fragen wir nach, wie es sich verhindern lässt, dass Unternehmen in den nächsten 20 Jahren jede achte Fachkraft verlieren könnten. Der Fachkräftemangel droht sich nämlich weiter zu verschärfen. Das sagt eine neue Studie. Und wir haben ein Start-up aus Stuttgart getroffen, das aus Lebensmittelabfällen Cracker herstellt. Kekse also. Und die gibt es mittlerweile sogar im Supermarkt. Das und mehr jetzt in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Mehr als 700.000 Corona-Impfungen an einem Tag verimpft. Das ist Rekord. Und das feiern allen voran die Hausärztinnen und Ärzte, die diese Woche neben den Impfzentren erstmals in den Praxen impfen durften. Und das trotz Bürokratie, immenser Nachfrage von PatientInnen und ersten Lieferverzögerungen. Ja, kein Wunder, dass die Ärzte schon fordern, das Impfen in den Praxen schnell noch deutlich auszubauen. Wie die Ärztinnen und Ärzte mit dieser drohenden Mehrarbeit umgehen, das berichtet Wolfgang Brauer.
So, Sie lassen ganz locker. Kleiner Pieks. Prima, das war's schon.
Man merkt ja gar nichts.
Die 78-jährige Barbara Bartel ist die allererste Patientin, die Hausärztin Claudia Ohli mit BioNTech impft.
Es ist traumhaft. Also einmal das vertraute Milieu sozusagen, man weiß sich gut aufgehoben. Also ich bin richtig happy.
17 weitere Patienten hat die Ärztin aus Unkel am Rhein noch zum Impfen eingeladen. Mehr Impfdosen hat sie nicht. Nächste Woche sieht es nicht viel besser aus. 50 Dosen hat Claudia Ohli bestellt. Nur 30 bekommt sie geliefert. Aber sie ist erstmal froh, dass es endlich losgeht.
Wir hatten eigentlich schon vor Wochen mit Impfstoff gerechnet oder zumindest darauf gehofft, aber es kam leider nie dazu. Hat die Politik ja lange diskutiert.
In den Tagen vor Ostern musste die Hausärztin aus Unkel neben dem üblichen Praxisablauf viel vorbereiten. Informationen über den Impfstoff einholen, Patienten anrufen und zum Impfen einbestellen. Ständig klingelt das Telefon in der Praxis. Viele Patienten haben Fragen, andere wollen wissen, wann sie endlich drankommen.
Es sind auch zum Teil Patienten, die bei uns gar nicht Patienten sind und dann meinen, sie könnten sich vielleicht bei uns vordringen. Das finde ich dann natürlich nicht so nett. Aber die meisten Patienten fragen höflich an und versuchen natürlich zu begründen, warum sie vielleicht ein bisschen schneller drankommen könnten. Aber das kann man menschlich auch absolut verstehen.
Wegen der Corona-Impfungen will Claudia Ohli sogar ihr Team verstärken. Bisher hat sie 3 Arzthelferinnen.
Die Bürokratie hat nämlich enorm zugenommen. Deswegen werde ich jetzt kurzfristig auch noch eine 4. Arzthelferin einstellen. Tatsächlich wegen der Corona-Bürokratie.
Und weil sie darauf hofft, schon bald noch mehr impfen zu können. Denn die Patienten schätzen es, dass die Hausärzte, die sie kennen, in der Nähe sind. Für Heidi Weber, die zweite Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Rheinland-Pfalz, bedeutet dies mehr Impfstoff für die Hausarztpraxen, weniger für die großen Impfzentren. Doch die werden bisher bevorteilt.
Geben Sie uns den Impfstoff, den wir bestellen, und priorisieren Sie bitte nicht die Impfzentren. Dass wir dann in Rheinland-Pfalz ganz schnell von 13% Geimpften auf über 50% Geimpfte kommen.
Gleichzeitig können die Impfzentren dann eigentlich bald geschlossen werden, glaubt Heidi Weber.
Ich denke, dass diese Übergangsphase absolut sinnvoll ist, um hier keinen Impfstopp entstehen zu lassen. Aber eine garantierte Impfung in den Impfzentren bis September und darüber hinaus sehe ich nicht.
Auch Hausärztin Claudia Ohli glaubt, dass in den vielen Hausarztpraxen noch deutlich mehr geimpft werden kann. Sie freut sich, wenn es bald mehr Impfstoff für die Praxen gibt.
Ich hoffe natürlich jede Woche auf mehr und ich hoffe, dass es jetzt zügig ansteigt. Wir könnten locker eine dreistellige Zahl an Impfdosen pro Woche den Patienten geben. Wir haben Listen mit Hunderten von Patienten. Wir könnten das schaffen. Wir wären auch gerne bereit, noch einen zusätzlichen Nachmittag oder sonst was einzurichten, nur damit wir da eben vorankommen.
Mehr Impfstoff für die Hausarztpraxen. Das fordern Hausärztinnen und Ärzte hier in der Reportage von Wolfgang Brauer. Es gibt so Worte, die geistern schon so lange als große Probleme durch die Medien, dass sie mittlerweile sofort Langeweile auslösen, wenn man sie hört. Achtung, Corona-Krise ist so eins. Klimawandel oder Fachkräftemangel. Das Problem ist aber, bis diese Probleme mal wirklich, wirklich groß werden, ist es einfach noch viel zu lange hin. Beispiel Fachkräftemangel. Wenn wir so weitermachen, wie wir das aktuell tun, dann, sagt eine aktuelle Studie, fehlt deutschen Unternehmen bis 2040 jede achte Fachkraft. 2040, das ist noch verdammt lange hin. Axel Plönecke vom arbeitgebernahen IW Köln hat die Studie mit durchgeführt. Herr Plönecke, überzeugen Sie uns mal. Warum sollten wir uns heute schon mit den Problemen von 2040 beschäftigen?
Ja, es ist wichtig, vorauszuschauen und zu überlegen, welche Probleme kommen auf ein Land zu, welche Herausforderungen bestehen und an welchen Stellschrauben kann man drehen, um mit diesen Herausforderungen langfristig umzugehen. Auch beim Thema Fachkräftemangel, Sie sagen, es ist schon ein Thema, was uns lange beschäftigt. Und auch dort wurden in der Vergangenheit wichtige Schrauben gedreht. Es gab die Zuwanderung aus Mittelosteuropa, die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die hat sehr stark geholfen, in den letzten 10 Jahren Fachkräftesicherung zu betreiben. Es gab bei der Rente Veränderungen, mit der Rente mit 67. Wir haben deutlich höhere Erwerbstätigenquoten bei Älteren erreichen können. Das heißt, auch in der Vergangenheit sind schon an den Stellschrauben wichtige Schritte getan worden, um Fachkräftesicherung zu betreiben. Und mit Blick nach vorne wird die Herausforderung größer, weil jetzt die geburtenstarken Jahrgänge Richtung Renteneintrittsalter kommen.
Sie sprechen schon zwei mögliche Lösungen an, die Sie vorschlagen. Mehr Zuwanderung nämlich aus dem Ausland und ein höheres Rentenalter, 69. Menschen mit körperlich anstrengenden Berufen werden sich da bedanken, egal ob im Handwerk oder in der Pflege. Gerade da werden ja auch schon verstärkt Fachkräfte aus dem Ausland angeworben, meistens vergeblich. Warum sind Sie zuversichtlich, dass das langfristig trotzdem weiter funktionieren kann?
Das sind wichtige Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen. In der Vergangenheit hatten wir eine sehr starke Zuwanderung aus Mittelosteuropa über die EU. Allerdings wird das in den nächsten 20 Jahren schwieriger werden, weil in diesen Ländern demografisch bedingt selber Engpässe entstehen, sodass es nicht mehr so einfach werden wird, viele Fachkräfte aus Tschechien, Polen, Ungarn für Deutschland zu gewinnen. Von daher ist es wichtig, auf die demografiestarken Drittstaaten zu schauen. Deshalb der langfristige Blick, denn wir müssen heute Netzwerke aufbauen, beispielsweise zu indischen Fachkräften, um dann in 5 bis 10 Jahren dort mit größerer Zahl auch Fachkräfte gewinnen zu können.
Gibt es nicht noch weitere Alternativen, also zum Beispiel mehr in Bildung investieren, vor allem die nicht-akademische Ausbildung zum Beispiel, oder auch mehr Digitalisierung, um die Produktivität zu steigern?
Ja, beides ganz wichtige Dinge und das haben wir auch in der Szenariorechnung berücksichtigt. Wir gehen schon davon aus, dass es uns gelingt, durch mehr Investitionen in Bildung die Potenziale besser zu erschließen als jetzt. Dennoch erwarten wir den Fachkräfterückgang auf der Angebotsseite, weil einfach demografisch bedingt Jahrgänge in Rente gehen mit 1,4 Millionen Personen und es rücken eben Jahrgänge mit 0,7 Millionen Personen in den Arbeitsmarkt nach, sodass rein rechnerisch da dann doch steigende Lücken auf uns zukommen. Und wir haben schon mit einberechnet, dass es uns gelingt, über mehr Bildungsinvestitionen einen Teil der Lücke zu schließen durch eben Nutzung aller Potenziale im Inland.
Ich drehe mal noch den Spieß um. Viele Unternehmen verlagern ja jetzt schon vor allem Produktionsarbeitsplätze ins Ausland. Wenn es hier in Deutschland bald deutlich weniger Fachkräfte gibt, ist das dann nicht eigentlich auch eine legitime Lösung, die gleichzeitig hier den Fachkräftemangel entspannt?
Ja, genau. Das ist ja die Situation, die es gilt zu vermeiden, dass es nicht dazu kommt, dass Unternehmen aus dem Grund Produktion und Wertschöpfung ins Ausland verlagern, da sie hier nicht genügend Fachkräfte finden. Und deshalb ist es wichtig, die Wertschöpfung auch in Deutschland zu sichern, die Steuerbasis in Deutschland zu sichern, denn die Zahl der älteren Menschen, die in Deutschland leben, die wir dann auch versorgen über die Wertschöpfung im Land, die nimmt zu demografisch bedingt. Daher auch wichtig, alles dafür zu tun, die Wertschöpfung in Deutschland halten zu können. Und deshalb Fachkräftesicherung ist auch Wohlstandssicherung.
Jetzt sind in Ihrer Studie die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch gar nicht berücksichtigt. Heißt das, es könnte alles noch schlimmer kommen? Oder erleben wir jetzt einfach kurzfristige Effekte, die aber auf lange Sicht gar keine größere Rolle spielen?
Ja, wir machen uns schon Sorgen, dass wir in den Schulen eine Corona-Generation haben, die durch Schulschließungen, durch Probleme, die wir da haben, zurückfallen. Und erste empirische Studien zeigen auch, dass dort Lücken entstehen. Jetzt gilt es in den nächsten Monaten, diese Lücken wieder zu schließen, deutlich mehr Geld zu investieren in Nachqualifizierung, in Unterstützung und die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen. Denn es ist auch möglich, an den Hochschulen beispielsweise die digitale Weiterbildung deutlich auszubauen, berufsbegleitend die erwachsenen Erwerbstätigen zu unterstützen. Denn wir stehen vor einer großen Transformation. Dekarbonisierung, Digitalisierung sind Themen, die verändern Arbeitsplätze. Deshalb brauchen wir deutlich mehr Weiterbildung und über die Digitalisierung haben wir da ja auch Chancen und Potenziale, mehr berufsbegleitende Weiterbildung in Zukunft haben zu können.
Das heißt aber tatsächlich am Schluss, mehr in Ausbildung, mehr in Fachkräftebildung zu investieren.
Generell mehr in Bildung zu investieren ist ein ganz zentraler Punkt. Auch wenn wir über Zuwanderung Potenziale erschließen können, ist es auch hier wichtig, weiter zu qualifizieren, anzupassen. Oft sind die Ausbildungen, die aus dem Ausland mitgebracht werden, nicht 100% passgenau für den deutschen Arbeitsmarkt. Auch da brauchen wir mehr Ausbildung, auch mehr Sprachkurse. Das heißt, insgesamt ist eine ganz zentrale Ableitung, deutlich mehr in Bildung zu investieren, und zwar lebenslang, um Erwerbspotenziale zu erhalten. Gleichzeitig alles dafür zu tun, dass Ältere auch länger am Arbeitsmarkt aktiv sein können und mehr Potenziale auch aus dem Ausland zu heben, qualifizierte Zuwanderung noch zu erleichtern, um insgesamt damit Wohlstand über Fachkräftesicherung in Deutschland zu sichern.
Sagt Axel Plünnecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dem IW Köln. Herr Plünnecke, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, ebenso.
Hallo? Ja, so Momente kennen wir alle, wenn einem echt die Worte fehlen. Genauso sprachlos war diese Woche die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Staatsbesuch in der Türkei mit ihrem Kollegen EU-Ratspräsident Charles Michel. Stehen beim Treffen zu dritt mit dem türkischen Präsidenten Erdogan nur 2 Stühle da, und Platz nehmen natürlich die Herren. Ja, und von der Leyen so? Ja, das war mal eine diplomatisch taktvoll und feinfühlig formulierte Beschwerde, oder? Und für die bekommt Ursula von der Leyen unseren Brief der Woche von Katharina Krüger.
Liebe Ursula von der Leyen, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie haben nämlich miterleben müssen, dass Sie als Frau die gläserne Decke zwar durchbrechen können, schließlich sind Sie die erste EU-Kommissionspräsidentin, und trotzdem. Wenn nur 2 Stühle in einem Raum stehen, nehmen 2 Männer darauf Platz. Genau, das war ihre Reaktion. Sie mussten einsam auf einem langen Sofa sitzen, während der türkische Präsident Erdogan und EU-Ratspräsident Michel sehr dekorativ vor den jeweiligen Flaggen thronten. Alter, hab ich gedacht. Aber dann, liebe Ursula von der Leyen, war ich auch ein bisschen froh. Denn jetzt stehen sie trotzdem im Rampenlicht, und dieses Licht leuchtet auf eine Situation, wie sie viele Frauen so oder so ähnlich bereits erlebt haben. 2 Stühle in einem Raum und 2 Männer nehmen darauf Platz. Außerdem sind sie als mächtige Frau in bester Gesellschaft, wenn es um bedeutende Termine geht, bei denen ein männlicher Staatschef eine Frau herabgewürdigt hat, sei es aus Trotteligkeit und Ignoranz oder aus Kalkül. Wir erinnern uns, wie der frühere US-Präsident Trump bei seinem Besuch in London die Queen zunächst warten ließ und dann beim Abschreiten der Ehrengarde vorweglatschte, sodass die damals 92-jährige Queen um ihn herumtrippeln musste. Oder erinnern wir uns an eines der ersten Treffen von Kanzlerin Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin. Der hielt es damals nämlich für eine gute Idee, seinen schwarzen Labrador mitzubringen, obwohl Merkel Angst vor Hunden hat. Genau. Liebe Ursula von der Leyen, ich habe einen Vorschlag. Sollte Präsident Erdogan Sie einmal in Brüssel besuchen kommen, dann können Sie ihn doch mit der guten deutschen Tradition des Katzentisches bekannt machen. Ein kleiner Tisch am Rand für die Kinder oder ganz besondere Freunde. Und da ist dann bestimmt auch Platz für EU-Ratspräsident Michel. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Rechtsanwalt Michael Felser. Die erste Frage an ihn hat uns Flora aus Kornwestheim gemailt. Sie hat einen Schwerbehindertenausweis und sie hat in dem Zusammenhang bei der Schwerbehindertenvertretung in ihrem Unternehmen einen neuen Stuhl und einen höhenverstellbaren Schreibtisch beantragt. Dabei ging aber einiges schief, denn eigentlich hätte sie den Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen müssen. Das weiß sie heute. Die Schwerbehindertenvertretung hat ihr das aber nicht erklärt. Sie hat sie stattdessen warten lassen, und zwar so lange, dass sie arbeitsunfähig wurde und noch heute Probleme mit dem Rücken hat. Von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser will sie jetzt deswegen wissen, ob sie dagegen vorgehen kann. Kann sie sogar Schmerzensgeld bekommen?
Ja, das sehe ich leider schwarz für die Hörerin, denn man muss sich selber informieren. Also die Schwerbehindertenvertretung ist nicht verpflichtet, Arbeitnehmer aufzuklären, dass die den Antrag nicht bei ihnen stellen müssen oder nicht beim Arbeitgeber, sondern bei der Rentenversicherung. Deswegen haftet sie auch nicht. Also grundsätzlich sehe ich hier keine Chancen, die Schwerbehindertenvertretung oder vielleicht sogar einen Arbeitgeber deswegen in Regress zu nehmen.
Die nächste Frage kommt von Barbara aus Miltenbach. Sie ist Lehrerin im öffentlichen Dienst, hatte mal eine 50%-Stelle und wurde gegen ihren Willen auf 25% reduziert, schreibt sie. Aber kann daraus wieder mehr werden? Alle sagen, es gäbe so viel zu tun, aber meine Stelle wieder auf 50% aufzustocken ginge nicht, weil keine Stelle da sei. Auf meinen Antrag auf Stundenerhöhung wird nicht reagiert. Was kann ich tun?
Nach § 9 Teilzeitbefristungsgesetz hat ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, der die Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit mitgeteilt hat, der ist bei der Besetzung eines freien Arbeitsplatzes bevorzugt zu berücksichtigen. Das heißt aber, es muss ein freier Arbeitsplatz vorliegen und diesen gibt es nur, wenn der Arbeitgeber die Entscheidung trifft, diesen zu schaffen. Oder wenn ein unbesetzter Arbeitsplatz neu zu besetzen ist, dann hätte sie natürlich auch einen Anspruch. Man sollte dann dem Arbeitgeber nochmal deutlich machen, dass man informiert werden möchte, sobald ein Arbeitsplatz frei wird oder ein neuer geschaffen wird, dann muss der Arbeitgeber darüber informieren. Und wenn der Arbeitgeber dann diese Stelle mit jemand anders besetzt, dann kann man gerichtlich dagegen vorgehen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Na, ich geb's zu. Ich musste diese Woche ein paar Auflaufreste wegwerfen, die leider nicht mehr gut waren. Und wirklich tröstlich ist es dabei auch nicht, dass ich nicht alleine damit bin. Rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Neben den Abfällen aus dem Haushalt sind aber auch noch Reste aus der Lebensmittelherstellung dabei. Und das, obwohl die eigentlich noch gut sind, nur eben schwer zu verarbeiten. Genau das haben drei Studierende der Lebensmitteltechnologie mitbekommen. Und irgendwann kam die Idee, daraus nicht nur was Sinnvolles, sondern auch was Essbares zu machen. Mittlerweile sind sie mit ihrem Startup Zero Bullshit und einem ersten Cracker aus Lebensmittelresten am Start. Sandra Kolnick stellt das Projekt vor.
Lisa Berger und Sandra Ebert strecken mir eine knallgrüne Tüte entgegen. Erstmal soll ich einen Retter-Cracker probieren. Geschmacksrichtung Zwiebelkräuter. Sie sehen ein bisschen aus wie Pferdefutter, riechen sehr dezent und schmecken vor allem feinnussig nach Kürbis. Hergestellt sind sie aus Resten, erklärt Lisa Berger. Zum Beispiel, wenn Kürbiskernöl hergestellt wird, bleiben die ausgepressten Kerne übrig.
Und dieser Trester, der ist noch ganz, ganz voll mit wertvollen Proteinen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und so weiter. Und die nutzen wir jetzt hier als Hauptbestandteil unseres Crackers und kombinieren das noch mit einer Apfelfaser und Sonnenblumenkernmehl.
Entstanden ist die Idee dazu aus einem EU-Innovationsprojekt, an dem auch die Uni Hohenheim teilgenommen hat. Was sie dabei aus Apfelresten entwickelt haben, wollten die beiden danach noch weiterführen. Der Anfang war mühsam, beschreibt Sandra Ebert.
Das war am Anfang so händisch gebrochene, gebackene Platten. Die haben wir dann mit so einem Gebäckroller ausgerollt und haben aber gemerkt, das kann man auch nicht hochskalieren, wenn man dann mal eine Tonne am Tag bräuchte. Das haben wir dann auch schnell verworfen und sind dann auf ein ganz anderes Herstellungsverfahren gegangen. Das ist die Extrusion, das, was man für einen Erdnussflip verwendet, dass man so eine puffigere Struktur hat. Und dann ging es natürlich daran, den Hersteller dazu zu suchen.
Für die kleinen Mengen eines Startups war es gar nicht so einfach, einen zu finden. Inzwischen ist das aber geschafft. Erste Supermärkte haben die Cracker schon in den Regalen liegen. Jetzt ist die Zero Bullshit Company vor allem damit beschäftigt, weitere Abnehmer zu finden. Zum Team gehört auch Pascal Moll, der nicht am Interview teilnehmen kann, weil er auf einer Online-Messe versucht, neue Märkte zu gewinnen. Vor einem Jahr haben die drei ihr Startup gegründet, zunächst mit Eigenkapital. Inzwischen haben sie Unterstützer gefunden. Denn von ihrem Produkt leben können sie noch nicht.
Wir hoffen natürlich, dass dadurch, wenn wir dann irgendwann auch mehr produzieren können, von der Menge her, sich die Produktionskosten für uns auch verringern, sodass auch mehr hängen bleibt. Natürlich haben wir Umsätze und es kommt auch Geld rein, aber ich denke, wir müssen noch ein bisschen organisch wachsen, bis wir da wirklich sagen können, dass wir schwarze Zahlen schreiben.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist inzwischen geschafft. Seit Anfang des Jahres sind die Cracker biozertifiziert. Das öffnet die Türen in die Biomärkte. Die jungen Unternehmerinnen sind sichtbar stolz auf ihr Produkt. Beim Erzählen sprühen sie geradezu vor Begeisterung. Und neue Ideen haben sie auch schon, sagt Lisa Berger.
Wenn man Bier herstellt, hat man Biertreber, der fällt an. Wenn ich Käse herstelle, habe ich Molke, die ist übrig. Wo wir ansetzen möchten und es einfach nutzen möchten für neue Produkte. Und wenn wir was Interessantes finden, probieren wir zu Hause einfach mal in der Küche was aus. Und wenn der Rettercracker dann läuft, dann kommt das nächste Produkt.
Und auch das wird wieder ein Retterprodukt. Denn Lebensmittel wegwerfen schmeckt den dreien gar nicht.
Na dann, guten Appetit. Das war SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Ich bin Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.